herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Stiftung Leben pur. In dieser Episode hören wir den Mitschnitt einer Podiumsdiskussion, die am 4. April 2025 im Rahmen der Fachtagung Leben pur – Wohn- und Lebensräume von Menschen mit komplexer Behinderung in Kooperation mit Leben mit Behinderung Hamburg stattfand. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie viel Wahlfreiheit beim Wohnen haben Menschen mit komplexer Behinderung wirklich? Und was bedeutet Selbstbestimmung, wenn Wohnplätze fehlen? Und vor allem, wo liegen die Herausforderungen dahingehend? Gemeinsam mit 4 ExpertInnen sprechen wir über Herausforderungen, Lücken und Perspektiven, über die Rolle von Eltern, über strukturelle Grenzen und über das Potenzial inklusiver Wohnformen jenseits der Komplexeinrichtungen. Auf dem Podium diskutieren für Sie Andrea Möhn, sie ist Architektin aus Rotterdam, Karen Stumpf, Juristin, Geschäftsführerin von Leben mit Behinderung Hamburg und selbst Mutter eines Menschen mit komplexer Behinderung, Fabian Riemen, er ist Sonderpädagoge und Kulturwissenschaftler, Tobias Fink, Bereichsleitung der Assistenz Alsterdorf West in Hamburg. Moderiert wurde die Diskussion von mir. Mein Name ist Lea Höfer, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Sonderpädagogin im Wissenschafts- und Kompetenzzentrum der Stiftung Leben pur. Hören Sie rein in ein lebendiges Gespräch über Herausforderungen, Hoffnungen, Erfahrungen und notwendige Veränderungen. Viel Spaß dabei und Bühne frei für die Podiumsdiskussion. Meine lieben Podiumsgäste, liebe Teilnehmende, wir alle und auch diese Tagung, wir bauen auf Grundsätzen. Und Frau Stumpf hat heute schon gesagt, alles, was wir machen, ist irgendwie politisch. Wenn wir sagen, Wohnen ist ein Menschenrecht und wir sind uns dessen alle einig, dann müssen wir uns auch fragen, wie kann dieses Recht tatsächlich Wirklichkeit werden für unseren Personenkreis? Selbstbestimmt sein Recht auf Wohnen verwirklichen zu können, muss doch auch bedeuten, wirklich frei wählen zu können. Was bedeutet es für Menschen, in diesem Recht nicht frei zu sein? Was bedeutet es, keine echte Wahl zu haben, weil man vielleicht das nehmen muss, was angeboten wird? Weil man vielleicht den einen Wohnplatz nehmen muss, der tatsächlich der einzige ist, der die Unterstützungsleistung bietet, die man benötigt? Das und vieles mehr möchte ich heute mit Ihnen besprechen. Und wir starten mit einer ersten Frage. Wie erleben Sie Herausforderungen in der Umsetzung von individuellen Wohnwünschen? Und ganz explizit, wie schätzen Sie die Wahlfreiheit von Menschen mit komplexer Behinderung hinsichtlich ihrer Wohnsituation ein?
Jetzt fange ich mal an, als Architektin, völlig unlogisch eigentlich. Ich empfinde das als sehr gering und ich erlebe immer, dass sie dann doch sehr fremdbestimmt sind irgendwie. Ne? Jeder meint es gut und meint das genau definieren zu können, was die Menschen brauchen. Uns wird eigentlich zu wenig wirklich aufmerksam wahrgenommen, wer die Personen sind und was sie vielleicht wirklich brauchen. Und das erlebe ich einfach immer wieder. Also, und das geht dann meistens auch daneben. Oder ist es nicht optimal, sagen wir es mal so. Ja, je empfindlicher oder je weniger das niedriger das Niveau ist eigentlich von einem Behinderten, umso schwieriger ist das. Und umso eher neigt man dazu, das auszufüllen, ja, und so eine Meinung zu haben und das zu gestalten. Mhm.
Frau Stumpf, Sie hatten vorhin einen ganz konkreten Fall erzählt, bei dem es darum ging, dass ein Wahlrecht eindeutig festgestellt wurde. Und weil es eindeutig war, konnte man dieses Wahlrecht dann einklagen, wenn ich das richtig verstanden habe. Müssen wir das nicht auch für Menschen ermöglichen, deren Wahlrecht vielleicht nicht eindeutig feststellbar ist? Also ist diese Wahlfreiheit nicht ein Teil dieses Rechts, das wir einräumen müssen?
Das Wahlrecht besteht für jeden Menschen. Und wenn wir meinen, bei dem nicht, dann haben wir Exklusion ausgeübt. Wir hier aktiv. Und die Schwierigkeiten, die es gibt, die eben so ganz toll, also das war jetzt ein ganz toller, habt ihr das in München auch so erzählt? Sorry, ich habe da irgendwie geschlafen. Aber dass ihr sagt, wir haben geforscht und am Ende ist rausgekommen, wie wir weitermachen und den Innovationsfonds knacken. Das ist doch der Clou. Wir müssen immer weiter den Pudding rühren. Wir können nicht aufhören, weil es ist halt nicht so, dass wir jetzt gleich sagen können, was die Person will. Also die Herausforderung, die Frage ist ja die Herausforderung. So, und ich glaube, es ist so, wenn wir sagen, welche Menschen haben einen hohen Hilfebedarf, dann müssen wir sagen, das ist eine riesengroße Gruppe. Das sind gar nicht nur die Menschen, die lahmen oder nicht hören oder sehen und eine schwere geistige Behinderung haben, sondern das sind inzwischen Menschen, die wohnen ambulant in Hamburg und sagen, aber ich habe einen hohen Hilfebedarf, weil das, was mir geleistet wird vom Dienstleister, ist immer nicht das, was ich will. Ich brauche viel mehr Unterstützung. Also wir müssen mehr reden und auch diese Tagung krankt daran, dass wir reden über Menschen und nicht mit ihnen, weil es so schwer ist. Das ist keine Kritik, ne? Das ist jetzt wirklich einfach so schwierig, jetzt auch für uns auch zu organisieren. Die Leute haben bei dem Tag keine Lust, hier zu sitzen. Teilweise zumindest. Und insofern finde ich, also was mir mal passiert ist im Betreuungsverein, das war für mich ein riesen Aha-Erlebnis. Wir haben 600 Betreuungen, die wir selber führen, knapp noch, und begleiten ja sehr viele Ehrenamtliche in ihrer ehrenamtlichen Betreuung in Hamburg. Und eine Kollegin fing an, bei uns zu arbeiten, die sehr innovativ ist und sehr, auch ein sehr starkes Auftreten hat. Und sie sagte, ich sage, was hast du Mitarbeiter geschrieben, wie war das Jahr? Und sie sagte, bei mir sind 20 umgezogen. Und das fand ich ziemlich cool. Also wenn wir es überprüfen, müssen wir feststellen, dass eigentlich fast jede Person, die so wie sie wohnt, in Frage stellen würde, ob das richtig ist, so wie sie wohnt. So wie wir auch immer überlegen, soll ich nicht umstellen? Im Wohnzimmer, soll ich das nicht anders machen? Wollen wir nicht den Eingang da machen? So, und ich finde, das sollte die mit nach Hause nehmen Botschaft sein. Wir müssen stärker überprüfen, mit den Leuten reden. Und dieser Streit zwischen den Unterstützern, sei es Profis oder Angehörige, den müssen wir viel strukturierter führen, viel mehr führen, weil nur so kommen wir gemeinsam zu einem Ziel. Aber klar muss sein, ich habe es neulich in einer Veranstaltung gesagt, keiner hat die Macht außer der Person selber.
Ich schließe mich manchen Thesen an direkt und als direkte Antwort, ich erlebe diese Herausforderung als sehr groß. Du hast ja gefragt, braucht es nicht eigentlich eine Möglichkeit zwischen zwei Alternativen, zumindest mal zwei wählen zu können, damit es eine echte Wahl ist? Oder muss man dann oft einfach auf das einzig bestehende Angebot zurückgreifen, das Angehörige unter großem Kraftaufwand generiert haben? Und so erlebe ich das eher in der Forschung, in den Projekten, die wir begleiten oder die ich auch von Kolleginnen mitbekomme. Und darüber hinaus sehe ich aber auch, dass wir, wenn wir über Menschen mit komplexer Behinderung sprechen oder komplexer Beeinträchtigung oder hohem Hilfebedarf, wird diesen Begriff der Restgruppe immer wieder ganz passend eigentlich anbringen können, den Markus Dederich und Frieda Diekmann nutzen. Restgruppe eben eine Gruppe von Menschen, die eigentlich in vielen Inklusionsbestrebungen hinten runterfällt oder übrig bleibt. Und ich hatte vorhin, als ich über das Projekt EVOC berichtet habe, über den Gerichtsprozess gesprochen. Und wir haben für diesen Gerichtsprozess dann uns Rat gesucht. So habe ich auch Karin Stumpf kennengelernt. Und dann hatten wir mit einer Juristin eines großen Landesverbandes zu tun, eines großen Landesverbandes. Und ich habe mir sehr viel erhofft von diesem Gespräch und sie sagte dann, naja, warum müssen die denn in dem Ort wohnen? Die hat doch vorher am Waldrand gewohnt, sehr einsam. Und dann habe ich gesagt, ja, aber sie möchte dort wohnen. Ja, aber die Mutter konnte das nie nachweisen. Ich sagte, ja, jetzt können wir es nachweisen auf Forschungsdaten. Und dann hat sie gesagt, also sie versteht es nicht. Für diesen Menschen, den man dort in dem Ort wohnen lässt, die lautiert nachts und die Nachbarn regen sich zu Recht drüber auf, da kann man 4, 5 Menschen mit Trisomie 21 da unterbringen. Und das ist letztlich praktiziertes Restgruppendenken. Das ist auf einer deskriptiven Ebene, das kann Gründe dafür geben, aber das erschwert, und das ist die Antwort auf die Frage, sicherlich die Wunsch- und Wahlfreiheit von den Menschen, um die es hier heute geht.
Also ich kann mich da Ihnen, Frau Stumpf, nochmal anschließen und wirklich dieses Wertegefühl von, jeder Mensch hat das Wahlrecht, unabhängig von seiner Behinderung, weil jeder Mensch ist der Experte seines Lebens und er bestimmt, wie die Dienstleistung, die er braucht, auszusehen hat. Und wenn wir natürlich gucken, auch auf den ambulanten Bereich, das werde ich morgen in meinem Vortrag auch nochmal erwähnen, sind weitaus mehr Wahlmöglichkeiten, als wenn wir uns immer nur auf die besondere Wohnform, auf das stationäre Wohnen beziehen, wo einfach viele Menschen sagen, mir bleibt einfach nichts anderes übrig. Wenn ich mal von zu Hause ausziehe, war ein Beispiel eines Klienten, der zu uns in den Assistenzdienst am Barkenhafen gezogen ist, der sagte, also wenn ich das Angebot vorher nicht kennengelernt hätte, für mich war klar, ich ziehe in eine Wohngruppe, weil kein anderer kann meinen Hilfebedarf decken, den ich in der Wohngruppe habe. Und so hat er jetzt mit seinem Netzwerk, auch wir als Träger, wir sind nur ein Teil des Unterstützernetzwerkes, das diesen Menschen das Leben in der eigenen Wohnung ermöglicht. Und dazu gehören die Angehörigen, dazu gehören die Pflegedienste oder auch noch Leistungen, die sich Menschen einkaufen können, die sie auch dann zwar auch einklagen müssen, aber die stehen ihnen zu. Die Leistung. Und ich hatte jetzt gerade auch letzte Woche noch ein passendes Beispiel mit einem jungen Mann, den wir im Rahmen einer Einzelfallhilfe begleiten, in der besonderen Wohnform, wo aber die besondere Wohnform es einfach nicht abdecken konnte, was der Mensch braucht. Und wir jetzt in einer Verhandlung waren mit dem Kostenträger, der natürlich nochmal ambulante zusätzliche Leistung befürwortet hat. Aber es musste einfach gut begründet sein. Es musste mit den Angehörigen begründet sein. Und so können wir das Netzwerk aufbauen, weil natürlich auch der Kostenträger, naja, wenn sie das nicht abdecken können, dann muss er in eine große stationäre Einrichtung ziehen. So, nein, er will ganz explizit in diesem Einzelapartment wohnen und dann müssen wir Arrangements schaffen, die das ermöglichen. Und das ist auch unsere Verpflichtung als Träger, dass wir auch sagen, was können wir, was wir nicht leisten können vor Ort, das müssen wir aber auch mit dem Klienten planen und auch zu schauen. Und dieses Denken, Menschen lernen mal eine Wohngruppe kennen, gucken sich das vielleicht mal einen Tag an und sagen so, Mensch, das passt aber hier, das ist ein toller Garten, das ist super, hier ziehe ich mal ein. Und man lernt dann den Klienten erst kennen und kommt nach 3 Monaten zusammen und sagt, also das matcht hier dann doch nicht so. Und wir müssen halt einfach viel mehr denken. Und wenn wir auch in der Alzheimer Assistenz West schauen, welche Vorarbeit wir mit den Klienten gemeinsam mit den Teilhabelotsen, wirklich erstmal den Willen und wirklich auch zu schauen, was möchte der Klient? Wo möchte der Klient leben? Ist es jetzt der Stadtteil oder ist es der Stadtrand? So, und dann zu schauen, was können wir an Wohn- und Assistenzangeboten bieten? Und nicht nur, dass wir Wohnen und Assistenz immer gleichsetzen. So, ein Klient kann auch in ein Wohnangebot ziehen, kann aber auch zum Beispiel Leistungen über einen ambulanten Dienst bekommen, weil er dort einfach die Expertise eines Mitarbeiters hat. Und dieses kreative Denken müssen wir auch, glaube ich, trägerweit noch einfach übergreifender machen, weil jeder Träger hat seine Expertisen und hat auch seine Deutlichkeit. Und wir können auch in einer guten Vernetzung arbeiten, wenn wir von Urbanität und Personenzentriertheit sprechen wollen.
Ja, darf ich dazu was sagen?
Ich will was zu ihm sagen.
Ich habe ja vorhin schon zu dir gesagt, dass ich das Projekt, dass ich total neugierig bin, auch von dem Projekt, von dem ich schon gehört habe, nochmal persönlich zu hören. Ich finde das ganz toll und vieles, was da drin steckt, was du jetzt auch genannt hattest, sind, glaube ich, Faktoren, die sowas generieren. Teilhabelotsinnen, auch eine bestimmte Haltung eines Trägers oder einer organisatorischen Initiative. Mein Eindruck ist, dass aber eben so ein Habitus, so ein Mindset, nicht flächendeckend oder eher nur punktuell verbreitet ist. Und dass wir genau da eben auch eine Antwort haben, die mich eher sagen lässt, ich sehe da sehr viele Herausforderungen, abgesehen von Best-Practice-Beispielen.
Genau, also die Herausforderung, da bin ich ganz dabei. Ich sehe halt im Moment eine ganz große Gefahr, dass sich privilegierte Eltern, Martin Eckert hat mal zu mir gesagt, du bist eine privilegierte Frau. Und das hat mich wahnsinnig gekränkt als Mutter, weil ich mich ganz doll angestrengt habe mit allem. Und wir privilegierten Eltern setzen durch, was wir für unsere Kinder richtig finden. Und das ist im Moment, dadurch, dass das Gesetz so ist, können wir geile WGs oder geiles innovatives Einzelwohnen für zigtausend Euro im Monat durchkämpfen. Mit dem Druck, den Sie vorhin gesagt haben, irgendjemand hatte das gesagt, sonst gehe ich klagen. Die vielen Menschen, die das nicht können, die nicht privilegiert sind, die beim Bäcker arbeiten und ein Kind mit einer komplizierteren Behinderung haben, die gehen zum Dienstleister und sagen, bitte hier, mach mal. Und ich bin überzeugt davon, dass wir ein Rollback erleben werden. Die privilegierten Eltern werden unglaublich kämpfen müssen, dass für den Erhalt dieses Oasen, dieses Orchideen-Settings, das sie bilden, egal wo. Und es bringt nichts, anstatt dass sie sich mit den Dienstleistern verbünden, So wie Wohnsinn mir auch bei der Veranstaltung in München erzählt hat, wir wollen jetzt auch keine Orchideen mehr züchten, wir wollen jetzt mit den großen Einrichtungen reden, damit die anfangen, stärker in unserem Sinne ihre Projekte zu machen. Hamburg ist da schon. Aber ich sehe eben auch in Hamburg und auch mit Ihnen als Dienstleister oder mit den Sozialeinrichtungen, wenn wir mit den Menschen mit komplexen Behinderungen anfangen, das ist jetzt für mich als Mutter eines Menschen mit komplexen Behinderungen ein schwieriger Satz, aber wenn wir mit denen anfangen, dann bilden wir auch immer Orchideen, die drohen einzugehen. Wir müssen anfangen und Bayern muss anfangen mit den Menschen, wo die aussagefähig sind und die dann nicht ohne uns über uns sagen, aber na klar muss Theo und muss Fritz und muss Lisa mit. Und das hat sich eben jetzt auch in den letzten Jahren stärker auseinanderdividiert. Und die Dienstleister, diese großen Einrichtungen in anderen Bundesländern fangen eben an zu sagen, wir können ja jetzt unsere Kunden aussuchen und so. Und das ist in Hamburg natürlich auch immer eine Gefahr. Aber ich finde schon, wir müssen davon ausgehen, dass Menschen mit komplexen Behinderungen im Grunde nicht uns Eltern als Advokatoren brauchen. Davon bin ich wirklich überzeugt. Die Mutter behauptet, sondern andere Akteure und eben nicht nur die Profis, sondern auch andere Menschen mit Behinderungen. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass die Leute in Peergroups unterwegs sind.
Und ich finde auch, dass wir als Träger, wenn wir, wie Sie schon sagten, wenn wir als Träger, also jetzt nicht einzelne Wohnangebote, sondern als Träger Klienten eine Absage erteilen, dann ist es teilweise auch eine Bankrotterklärung, weil wir einfach nicht weiter denken. Und wir müssen einfach das, was wir an Know-how, an Expertise haben, und es braucht die Ideen. Es braucht die Ideen, was können wir anbieten, dass wir dieses Match herstellen können zwischen dem Klienten, den Angehörigen, seinem Netzwerk und uns als sozialen Träger. Aber trotzdem können wir von vornherein nicht sagen, die Assistenz, die können wir nicht anbieten. Nein, wir können sie nicht alleine anbieten. Wir können sie nur im Zusammenspiel mit dem zuständigen Unterstützernetzwerk oder auch den zuständigen weiteren Kostenträgern, denen die Klienten zur Verfügung stellen. Und gerade die Menschen, die Sie gerade so beschrieben haben, als nicht privilegiert, da fehlt häufig einfach das Wissen. So, aber wo sollen sich denn Eltern auch dann beraten können, wenn sie noch nicht mal wissen, wo ist die Beratungsstelle dafür? Was habe ich überhaupt an Möglichkeiten? Was kann mein Kind überhaupt an finanziellen Möglichkeiten zusätzlich zu der Grundsicherung oder dem Bürgergeld oder auch ihrer Eingliederungshilfe beantragen? So, und da müssen wir auch stärker als Träger hin, dass wir auch viel mehr in die Beratung gehen, sodass wir auch wirklich die Eltern aufklären, diese Möglichkeiten haben sie. Und somit ist das Wahlrecht dann wieder viel, viel größer. Und dafür müssen wir kämpfen, dass dieses Wahlrecht auch bestehen bleibt.
Und ich würde dieser Dimension von Leistungserbringern noch die hinzufügen von Kostenträgern, also Bezirksebene, die dann, ich bin mir gar nicht sicher, ob das länderübergreifend in Bezirke unterteilt ist. Ich meine schon, also die Kommunen, die Bezirke, die Gebietskörperschaft, also die Stellen, die das Geld letztlich dann bezahlen müssen und deren schwarzen Peter zwischen Eingliederungshilfe und Pflegekasse jahrelang hin und her schieben, potenziell. Und ich glaube, da haben wir eine ganz ähnliche Situation. Da haben wir Personen, die hinter einer Funktionsbezeichnung stehen, die Grenzen haben. Und wir haben als Nachfolgeprojekt von IVOG, versuchen wir gerade ein Projekt zu pitchen, das nennt sich Absolutun, das haben wir 2 Jahre schon vorbereitet, wo wir gemerkt haben, Aussagen über die Teilhabe, Lebens- und Verletzungsqualität, da fehlt uns ein wichtiger Faktor, nämlich der Kostenträger. Wir müssen irgendwie in die Bezirke reinkommen. Und die waren sehr offen für unser Projekt und wir haben das gepitcht. Und beim dritten waren wir ziemlich weit oben, wurden wir komplett abgewiegelt und rausgekickt. Dann haben wir ein Nachgespräch gemacht, wir waren total überrascht. Und dann sagten die uns, die haben kein Geld. Kein Bezirk hat Geld, das auszugeben, was im BTHG steht. Zumindest sagen die das. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ist. Dass wir eine Gesetzgebung haben, eine Umsetzung auf Landes- und auf nationaler Ebene, die uns allen bestimmte Rechte zuspricht, wenn wir in eine Behinderungssituation kommen. Aber wenn wir das alle in Anspruch nehmen würden, würde das System womöglich zusammenbrechen. Und jetzt komme ich zu einer Frage, die ich daraus generiere, und zwar, ist das im Sinne eines demokratischen Prozesses anzuerkennen, eines juristischen Bildungsprozesses, dass man sagt, okay, wir müssen da nachschärfen oder wir müssen das finden, oder lügen wir uns eigentlich in die Tasche, klopfen uns auf die Schulter und sagen, guck mal, wir haben wirklich eine tolle, verbesserungswürdige, aber insgesamt tolle Inklusionsrechtslage, aber wir müssen, die Leute, die das bewilligen müssen, müssen Stein in den Weg legen, weil sonst sind sie pleite.
Ich habe ja eigentlich Lust zu hören, wie das in Holland ist, aber ich muss da ja was zu sagen. Also das ist einfach so, ja, das natürlich braucht es ganz viel Geld und Arbeit wird teurer werden. Arbeit ist jetzt teurer geworden zuletzt und es wird weiter teuer werden. Die Arbeit, die hier im Raum, also die ihr macht, ist ganz, ganz hochwertig. Und das ist auch jeden Euro wert und jede Tariferhöhung. Der Anspruch, den ich aber habe nach dem BTHG, ist nicht der Anspruch auf diese hochwertige professionelle Leistung als eine 24 oder 10 Stunden oder 4 Stunden Leistung an mir dran. Das ist nicht der Anspruch. Der Anspruch ist der der Bedarfsdeckung. Und die Bedarfsdeckung zu organisieren, das ist Teil dieser Hochwertigkeit. Wenn immer über Sozialraum gesprochen wird, ja, das ist ja Sparen und so. Es geht nicht um Sparen. Es wird in 10 Jahren diese hochwertigen Hände gar nicht mehr geben, um all diese Leistung der Hilfe zur Pflege, der Pflege und der Assistenz zu leisten. Das ist doch völlig unrealistisch. Und wir wollen nicht, dass die Menschen, ja, die sind halt Resterampe, die werden dann halt gar nicht mehr betreut. Sondern wir brauchen Sozialräume, Quartiere, da ist die Podiumsdiskussion, da ist die Diskussion, geht weiter, gleich. Wir brauchen Quartiere, in denen jeder Mensch, der sich dort, der auf einen anderen trifft, sagt, ach so, da muss eine Ente hingehalten werden, wie macht man denn das? Kann man das mal jemand zeigen? Keine Ahnung. Ich fürchte, es ist nicht so, wie Bayern sich das und wie sich das so manche Eltern vorstellen. Ich brauche hier und dann ist quasi als Add-on noch die nicht ausgebildete Person dabei. Ja, also das nur noch mal zur Klarstellung, was der Gesetzgeber will und wo Hamburg mit seinem Trägerbudget eben auf lustige Weise die Verantwortung, den schwarzen Peter zu euch gespielt hat. Ne? Hamburg hat gesagt, wir machen Trägerbudget und das bedeutet, du musst die Bedarfe decken für all die Personen, die ich dir zugerechnet habe in Zahlen. Und da musst du jetzt versuchen, die vielen Leute zu bedienen. Okay, und dafür brauchst du Menschen. In Bayern machen sie jetzt Gründung von vielen besonderen Wohnformen, dicke, fette Häuser und sagen, dann können wir nämlich die Leute, für die wir jetzt noch 36.000 Euro Einzelbetreuung im Monat bezahlen müssen, die können wir dann belegrecht da reinsetzen. Und das mit der Argumentation zu sagen, das ist auch zumutbar, weil er kann es ja nicht anders sagen.
Und ich finde es auch nochmal spannend, genau das, was Sie gerade sagten, es braucht auch die nicht professionellen Kräfte, es braucht auch die Nachbarn, wo einfach auch unsere Klienten haben nicht Bock, immer alles mit ihren Assistenzen zu besprechen, sondern wir müssen auch diese Offenheit, die Urbanität auch haben in der Nachbarschaft, weil diese Urbanität ist nochmal ein Stück mehr Freiraum und ich kann mich hier bewegen und weiß aber auch, wenn ich dann zum Beispiel gerade Orientierungsschwierigkeiten habe oder ich bin gerade vielleicht gestürzt, aber da habe ich die Sicherheit, dass ich Unterstützung bekomme und dass ich eventuell auch dann zurück in meine Wohnung geleitet werde, weil die mich einfach kennen im Stadtteil, das ist keine Anonymität. Und solange brauchen wir mehr dieses urbane Denken in den Quartieren. Also wirklich Nachbarschaft leben mit allen Facetten. Und was ich aber auch nochmal sage, das ist auch nochmal die Pflegekassen, gerade auch die Pflegedienste, die vergessen, glaube ich, so ein bisschen, dass auch Menschen mit komplexer Beeinträchtigung ihre Neukunden von morgen sind. So immer mehr Menschen mit Behinderung möchten auch in ihrer eigenen Wohnung leben. Und häufig hapert es daran, weil einfach Pflegedienste nicht eingestellt sind auf die Bedürfnisse und die Bedarfe von Menschen mit komplexer Behinderung. Das wäre ein Entwicklungsprojekt und das können wir, glaube ich, nur gemeinsam, Eingliederungshilfe, gemeinsam mit der Pflegekasse durchsetzen. Aber es braucht das. So, weil wir uns als Mitarbeiter in der Eingliederungshilfe auch unseren Kompetenzen klar sein müssen. Also was heißt denn, wenn ich ambulante Assistenz, so, das ist mein Auftrag, Eingliederungshilfe zu leisten, Teilhabe zu leisten. Und wenn ich natürlich dann Pflege übernehme, weil der Pflegedienst eventuell es nicht leisten kann oder fällt morgens aus, dann fehlt aber die Zeit für meine eigentliche Arbeit. Und diesem Auftrag müssen wir, glaube ich, auch mit unseren Kollegen und den Mitarbeitern immer wieder sensibilisieren. Was ist euer eigentlicher Auftrag in der Eingliederungshilfe? Und das ist Teilhabe, das ist Urbanität schaffen und das ist Quartier. Fallspezifisch, fallunspezifisch, aber das Quartier ist unser großer Arbeitsplatz.
Wie können wir denn so ein Nebeneinander existieren, vielleicht auch in einer Übergangsphase jetzt erstmal gestalten? Wie können unterschiedliche Wohnformen vielleicht auch voneinander profitieren, dass auch mal ein Schnuppern möglich wird? Wie können wir uns öffnen und voneinander lernen? Weil wir in Bayern zum Beispiel auch mit unseren Komplexeinrichtungen vielleicht ja, besondere Wohnformen angehen oder eben individuelles Wohnen angehen möchten, aber eben auch die Möglichkeit weiterhin bestehen wird, und das wird bei uns so sein, eine Komplexeinrichtung zu besuchen. Wie können wir da ein gemeinsames Erarbeiten ermöglichen. Was denken Sie?
Darf ich, ne? Das ist vielleicht ganz fremd, dass ich das jetzt mache, aber es gibt in den Niederlanden mal, das war aber im alten Bereich, was ganz Tolles gehört. Und zwar hat dann eine Einrichtung, hat Zimmer zur Probe. Also es ging darum, dass es unheimlich schwierig ist, ältere Menschen aus ihrem gewohnten Umfeld, also diesen Schritt dann doch in ein Altersheim oder so whatever, dass sie dann umziehen, obwohl sie eigentlich schon nicht mehr können, die können nicht mehr selbstständig leben. Und dann haben die dann Probezimmer und haben gesagt, das ist nur zur Probe. Sie kommt einfach mal eine Woche oder 4 Wochen. Und in dieser Zeit haben die dann einfach auch erkannt, oh, das ist ja eigentlich ganz toll und konnten sich das vorstellen. Also das ist schon interessant, so Proberäume zu haben. Dann wird es einfach vertrauter, der Übergang ist einfacher.
Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, dass wir, glaube ich, nicht die besondere Wohnform jetzt als negativ, sondern es ist natürlich auch eine Assistenzform, die Menschen auch trotzdem weiterhin benötigen. Menschen, die aufgrund einer komplexen Behinderung zum Beispiel einen Unterbringungsbeschluss haben, so, die brauchen auch Wohnraumgestaltung, die brauchen auch Gestaltung auch in den Leistungen der besonderen Wohnform. Und ich glaube, dass der Begriff ambulant, was heißt es wirklich ambulant zu leben, glaube ich, sehr breit gefächert noch immer ist. Und wir hier in Hamburg haben da ja auch eine Zwischenleistungsform, die nennt sich Wohnen mit Assistenz. Das ist eine ambulante Leistung, wo aber der Hilfebedarf höher berechnet wird beim Kostenträger. Und dadurch können wir halt eine bedarfsgedeckte Assistenz, die auch 24 Stunden vor Ort ist, aber bedarfsgedeckt die Assistenzleistung abdeckt, weil mit dem Klienten gemeinsam oder den Angehörigen auch geplant wird. Es wird ganz klar zusammen geplant, wann erhalte ich welche Assistenzleistung. Und ich habe auch eine Nachtbereitschaft, die vor Ort liegt. Aber trotzdem ist es ein ambulantes Angebot. Nur wir haben es personenzentriert aufgestellt und versuchen dadurch natürlich auch, diesen Menschen das Leben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen. Und das ist auch im Ambulanten möglich. Aber natürlich ist die besondere Wohnform auch immer noch mit dem Dasein natürlich sehr berechtigt. Und wir brauchen auch für gewisse Menschen auch noch dieses Umfeld. Aber was wir, glaube ich, gemeinsam haben in der besonderen Wohnform und auch im ambulanten Denken, ist unsere Personenzentriertheit. Es ist unsere gemeinsame Haltung, dass der Mensch Experte seines eigenen Lebens ist und auch er in der besonderen Wohnform seine Assistenzleistung mitbestimmen kann.
Bei der Lebenshilfe Mülheim machen die das übrigens so. Also da habe ich das erlebt, da habe ich so Beispiele gesehen. Da wird dann echt mit denen in so einer Zweier-WG oder so wird, oder Dreier wird es dann echt besprochen und was brauchst du jetzt und ganz, also ganz toll. Sehr würdig, fand ich das.
Ich glaube, als Vision oder als wichtige Schlüssel für die Zukunft brauchen wir das, was Tobias vorhin schon gesagt hatte mit dem Konzept der Urbanität, mit der Einbindung der Bevölkerung des Viertels, aber nicht der Einbindung, sondern wirklich eine gemeinsame Verantwortlichkeit füreinander, die übrigens nicht nur in eine Richtung geht, also auch man ist in anderen Hilfeverhältnissen. Auch mir wird geholfen, wenn ich jemandem helfe. Das ist jetzt ein philosophischer Terminus, aber ich glaube, man kann sich was darunter vorstellen. Das brauchen wir. Klaus Dörner hat das in den 90er Jahren schon vorausgesagt als Sozialwissenschaftler, hat gesagt, der Drei-Generationen-Vertrag ist aufgelöst. Es gibt nicht mehr Drei-Generationen-Häuser. Wir haben das outgesourced. Das können wir uns leisten, solange die Wirtschaft brummt. Und wenn das nicht mehr passiert, wird das System zusammenbrechen. Und genau das passiert gerade. Und seine Antwort war der Bürger-Profi-Mix. Es gibt Profis und es gibt Bürgerinnen. Und dann ist eben vorhin diese Lisa Fischer, die nicht schwimmen gehen kann, die kann dann eben schwimmen gehen, weil es Menschen gibt, die der Profi anruft und sagt, Lisa möchte schwimmen gehen. Und dann kommt eben die Nachbarin oder der Nachbar. Und das andere, und da möchte ich auch auf dich Bezug nehmen, du hast mal in einem Interview mit der HafenCity-Zeitung den schönen Satz gesagt, den fand ich sehr prägnant. Hier wohnen nicht Menschen mit Behinderung, hier wohnen meine Nachbarn. Und das ist ein Mindset. Und dieses Mindset kann man, der Applaus geht an dich. Das ist ein Mindset, das kann ich niemandem aufoktroyieren. Da kann ich mich vielleicht darauf vorbereiten. Wir in unserer heilpädagogischen Ausbildung bekommen ja sowas, versucht man vielleicht zu erlernen, aber das kann ich in der Praxis leben, indem ich zum Beispiel eben Freundschaften knüpfe oder indem das ein Stück weit auch Normalität wird. Und solche Settings, solche Lernsettings müssen wir schaffen. Das wäre meine Antwort darauf.
Das absolut. Und ich glaube aber, dass Leistungserbringer auch konkret ihre Angebote verändern müssen. Also das gilt jetzt schon seit vielen Jahren. Das gilt für euch, aber es gilt besonders auch für unsere Kollegen von Alzerdorf, wo wir immer gesagt haben, die können alles, ne? Ambulant, stationär, was wir halt brauchen als Kunden. Und da steckt auch ein gewisses Risikomanagement des Kunden drin. Der muss eben sich bewusst sein, bin ich in der Lage zu warten auf die Nacht? Also ich habe dann halt keinen, der nachts kommt. Ich habe gespuckt und dann warte ich eben, bis die Assistenz kommt. Oder bin ich jemand, der sagt, es muss so sorgfältig sein wie nur was. Dann bin ich heutzutage schon nicht mehr in einer besonderen Wohnform, dann bin ich eigentlich eher in einer Komplexeinrichtung. Das ist aber auch so. Wir hatten eine Klientin, die hatte eine sehr seltene Diagnose und musste auf eine bestimmte Weise unterstützt werden, so mit so einem Halskorsett, und wollte aber shopping gehen. Das haben sich die Assistenten in der besonderen Wohnform oder auch ambulant nicht getraut. In der Komplexeinrichtung hat sie jetzt Personen, die sind entsprechend medizinisch, pflegerisch ausgebildet und die machen das dann. Aber das ist dann so, wie du vorhin gesagt hast, zweimal im Jahr. Und das ist auch in Ordnung, weil das eben ein sehr hoher Bedarf ist. Also wir brauchen bei den Betroffenen mehr Risikomanagement, angeleitet durch die Beratung, durch die verschiedenen Fachleute und auch bei den Angehörigen ein sorgsameren Umgang mit dem, was ich mir für meine Angehörigen wünsche. Denn wir können an dem Betttuch ziehen, am Ende wird es zerreißen. Wenn wir jetzt tatsächlich so, wir brauchen immer mehr und wir trommeln so lange und sind ganz furchtbar enttäuscht und so. Ich glaube, es ist genug da, wenn sich alle auch darum kümmern, diese Quartiere mitzugestalten und nicht nur fürs eigene Fränzchen zu handeln.
Genau, und da sind wir jetzt auch noch bei dem weiteren Punkt, dass es nicht nur die menschliche Assistenzleistung braucht, sondern es braucht auch die Assistenzleistung von Unterstützerkommunikation und auch von technisch gestützter Assistenz. Ja. Und die technisch gestützte Assistenz kann sich jeder Mensch über die 4.000 Euro Wohnpflegeumwandlung praktisch, die bei der Krankenkasse zu beantragen ist, auch darüber finanzieren. Und dann stellt sich vielleicht gar nicht mehr die Frage, muss ich denn warten, wenn ich nachts gespuckt habe, oder habe ich so ein gutes System über Klingel, über Bumper, dass ich einfach ganz normal Bescheid sagen kann, ich brauche jetzt Assistenz. So, und das müssen wir halt auch schaffen. Und da sind aber halt auch dann nicht nur wir wieder am Zuge, sondern auch die Bauträger und auch die Vermieter. Ich weiß, dass wir damals, als wir im Barkenhafen angefangen sind, kooperieren wir mit zwei Vermietern zusammen. Mit dem einen Vermieter haben wir bereits schon ein Projekt am Alsterberg, das ist in Alsterdorf verwirklicht. Der kannte uns, der ist mit uns gleich in Kooperation gegangen. Wir wurden aber auch von einem Vermieter angefragt, dem gar nicht bewusst war, was heißt es für Menschen mit Behinderung überhaupt zu bauen? Was brauchen die auch dafür? So, und dann hat er sich dieses Projekt angeguckt und ich weiß noch, dass dann die Kollegin, die dieses Projekt begleitet hatte, dann sagte, dass der Vermieter meinte, also das, was die können, das können wir schon besser. Mhm. So, und die haben von vornherein, haben sie einen barrierefreien Fahrstuhl mit eingebaut, der sprachlich ist, der mit Brailleschrift ist. Die haben von vornherein, haben sie automatisch geöffnete Türen mit eingebaut, weil das für die selbstverständlich war, das mit einzubauen. Aber die haben auch von unserem Know-how profitiert. Und so eine Offenheit brauchen wir auch bei anderen Bauträgern wieder.
Fabian, um das nochmal, du hast es auf deiner Folie gehabt. Also ich will überhaupt nicht gegen die Beziehungsassistenz sprechen. Also es ist ganz, das ist ein Personenkreis, der braucht Beziehungsarbeit rauf und runter und runter und rauf. Und das hat sich nie geändert. Aber ich gucke hier in die Gesichter auch von so Ingenieuren, ne? Die sind jetzt unter diesen Gesichtspunkten viel, viel wichtiger. Es gibt diese Devices und die soziale Arbeit ist teilweise überfordert, sie reinzuholen in diese Assistenzwelten. Und das muss, glaube ich, jetzt wirklich gepusht werden, weil wir sonst da auch abgehängt sind mit Menschen, die sehr von KI und Devices profitieren können.
Weil die Zeit jetzt schon sehr weit fortgeschritten ist, Entschuldigung, Herr Fink, würde ich gerne zu der letzten Runde übergehen. Und zwar nur eine ganz kurze Frage. Was nehmen Sie heute mit und was geben Sie heute mit? Ein kurzes Statement dazu. Was nehmen Sie heute für sich persönlich mit und was möchten Sie mitgeben?
Dass die Würde des Menschen unantastbar ist und dass wir das für alle Menschen respektieren müssen und wirklich ganz hoch halten müssen und immer dafür kämpfen müssen. Und das ist sowohl, was ich mitnehme, als auch, was ich geben möchte mit dem, was ich tue. Ja.
Danke, Frau Mühl.
Also ich nehme mit, dass ich wirklich für Hamburg also barrierefreie Wohnung, das muss der Kampf auch von Leben mit Behinderung Hamburg Elternverein oder unserer Organisation sein. Wir müssen da noch mehr tun. Das nehme ich mit und ich gebe, dass ich nicht aufhören werde.
Danke.
Also dem schließe ich mich an, dem letzten. Wir haben in Bayern eine neue Ausführungsverordnung zum Pflegewohnqualitätsgesetz bekommen mit manchen Spielräumen, die Vorteile versprechen und manchen Nachteilen. Man darf jetzt ohne unbefristet zwei Zimmer weiter haben. Das ist ein enormer Rückschritt, ein enormer Rollback, der einfach so durchgewischt wurde und dann versucht, darauf Einfluss zu nehmen. Deswegen, auch ich werde weiterkämpfen. Was ich ich weiß gar nicht, ob das mitgebe oder mitnehme, ist, dass wir einen Fokus haben müssen, das nehme ich mit und möchte es auch mitgeben, auf die Gesetze, die wir schaffen oder die wir haben, die Menschen betreffen, die zu der wir zu einer, deren Lobby wir sind. Und wir sind eine sehr, sehr kleine Lobby. Auf all diesen Menschen lastet mehr als auf uns, aber auf uns lastet tatsächlich doch irgendeine Verantwortung. Und das merke ich, dass das auch manchmal groß ist.
Was nehme ich mit, dass wir einfach wirklich diesen Gedanken von mehr Kooperation und auch wirklich von allen Beteiligten, die heute hier ihre Vorträge gehalten haben, dass das eine sowas von Erweiterung in der Kapazität auch unseres Netzwerkens ist, durch die Ideen, die wir mitnehmen, weil so können wir nur gemeinsam Räume schaffen und wir können Wahlräume schaffen für Menschen mit Behinderung. Und das schaffen wir aber nicht alleine, das schaffen wir nur mit den Mitplayern, wie sie heute auch hier zur Vorstellung waren oder wie sie auch vielleicht noch gar nicht bekannt sind, weil wir vielleicht einfach noch nicht genau hingeguckt haben. Und ich gebe, glaube ich, einfach auch mit, dass wir diesen Kampf beziehungsweise auch dieses Spiel, mehr Urbanität, mehr die Nachbarschaft und auch mehr das Quartier in der Stadtentwicklung mit einzubeziehen und auch gerade auch zu der Barkenhafen als Beispiel für weitere Quartiere zu sein, was es wirklich heißt, Nachbarschaft zu leben. Weil ohne diese Nachbarschaft können einfach gewisse Menschen nicht in dem Wohnsetting wohnen und somit fehlt ihnen dann auch wieder das Wahlrecht.
Vielen Dank Ihnen allen für Ihre Diskussionsbereitschaft und ja, für den Beitrag, den Sie leisten für unseren Personenkreis. Und damit endet unsere heutige Folge zum Thema Wohn- und Lebensräume von Menschen mit komplexer Behinderung neu denken. Wir haben gehört, wie vielschichtig und zugleich zentral die Frage nach der Wohnwahl, nach der Selbstbestimmung und tragfähigen Strukturen ist. Zum einen natürlich für Menschen mit komplexer Behinderung, aber auch für ihre Angehörigen und alle, die sie begleiten. Die Diskussion hat deutlich gemacht, es braucht mehr als gute Absichten. Es braucht politische Veränderungen, kreative Konzepte und echte Wahlmöglichkeiten. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle nochmal an unsere lieben Podiumsgäste. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, teilen Sie sie gerne, hinterlassen Sie eine Bewertung und hören Sie gerne auch in unsere weiteren Podcast-Folgen. Noch ein Tipp für Sie an dieser Stelle. Auf unserer Website finden Sie alle weiteren Veranstaltungen, unsere Fachtagungen und unsere Workshops rund um das Thema Menschen mit komplexer Behinderung. Besuchen Sie uns auf www.stiftung-leben-pur.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.